Das Jazzgespräch.
Hallo miteinander. Servus Dieter.
Servus Stefan.
Hi. Wir treffen uns heute zum, ich glaube, 12. Podcast.
Bin ganz aufgeregt.
Okay, du bist aufgeregt, aber du hast offensichtlich nicht mitgezählt. Es kommt keine Bestätigung, keine Widerrede. Gut, sagen wir mal, es ist der 12. Wir werden sehen, ob es stimmt. Das Thema für heute hast du vorgeschlagen. In Wirklichkeit hast du mehrere Themen heute vorgeschlagen. Wir haben uns dann auf eines geeinigt. Und das, worauf wir uns geeinigt haben, das wirst du jetzt vorstellen. Unseren Hörerinnen und Hörer, sofern da welche sind.
Sofern da welche sind. Ja, ihr Lieben da draußen. Ich bin schon ganz verwirrt. Der Stefan hat mir gerade jetzt zuvor ein paar Handlungsanweisungen gegeben, wie wir uns verhalten sollten in so einem Podcast. Ich habe mir das alles nicht gemerkt, aber ich hoffe, ich mache nicht ganz falsch. Er schüttelt schon den Kopf, der Stefan. Okay, also ihr Lieben, das Thema, schnell heraus, ist das Mahavishnu Orchestra. Das Mahavishnu Orchestra, jeder, der sich ein bisschen in Jazz auskennt, weiß, da gibt es eine ganz große Figur, die das geprägt hat, die auch der Gründungsvater war, das ist der John McLaughlin gewesen. Stefan, du hast gesagt, du möchtest dazu ein bisschen was episch Breites erklären. Nur zu.
Ich will gar nichts episch Breites erklären. Ich wollte, wie soll ich anfangen? Mit einer Frage vielleicht. Als wir jung waren, was war das wichtigste Audiomedium für uns?
Audiomedium. Die Öffentlichkeit merkt, wie blöd ich bin. Das wichtigste Audiomedium, Gott. Das Radio war es wahrscheinlich nicht, der Plattenspüler war es auch noch nicht. Wahrscheinlich war es der Kassettenspüler.
Ja, das ist vollkommen richtig, die Antwort. Vielen Dank. Ja,
100
aber hast du Platten gekauft, wie du jung warst, dich auch? Hast du jemals Kassetten gekauft?
Na, freilich.
Ich meine nicht leere, sondern aufgenommene Kassetten.
Ha! Also, ich muss dich insofern enttäuschen, ich habe es tatsächlich gemacht, wobei, ich glaube, ich besitze sogar die ich mir gekauft habe, noch immer. Eine habe ich geschenkt gekriegt, das weiß ich, das war von meinem Vater eine Mozart-Aufnahme der kleinen Nachtmusik. Dann habe ich den Hansi Lang, der Taucher, und noch zwei andere. Also ich habe, glaube ich, 4 gehabt und die habe ich noch immer.
Also das ist interessant, in meiner Erinnerung gibt es Plattengeschäfte, aber es gibt in diesen Plattengeschäften keine Kassetten zu kaufen. Also woher waren die? Offensichtlich, also ich bin in Linz natürlich Platten kaufen gegangen, du in Wien, vielleicht war es in Wien anders. Aber ich kann mich erinnern und ich komme jetzt zur Story. Ich hatte in meinem Leben, ich glaube, 3 Kaufkassetten, die mir alle geschenkt wurden, ja, von meinem Vater oder irgendwie aus dem Geschäft, in dem er gearbeitet hat, rübergewachsen sind. Mhm. Das eine war irgendeine Art Best of von den Beach Boys. Das zweite war Todd Rundgrens Utopia.
Immer schon geliebt.
Ja, und das dritte war Between Nothingness und Eternity von Mahavishnu Orchestra.
Yeah!
Und für mich, also ich habe die Musik damals geliebt, ich liebe sie heute noch und wir reden ja heute drüber. Für mich war das jetzt nicht Jazz. Für mich war es halt Rock, ja, und bestenfalls Jazz-Rock, also wie man das auch genannt hat früher. Es gab keine Bläser, es gab keine typischen Jazzinstrumente, es gab elektrisch verstärkte, ja, Violine, Bass, E-Gitarre, Keyboards, Schlagzeug. Und für mich war das Mahavishnu Orchestra einfach irgendein Jazzrock, der mir aber extrem gut gefallen hat. Ja. Ansonsten konnte ich damit nichts verbinden. Ich hatte in dieser Zeit keine einzige Jazzplatte zu Hause. Also das nur mal vorausgeschickt. Das ist mein Zugang zum Mahavishnu Orchestra, die Live-Platte. Die Kassetten gibt es lange nicht mehr. Die Platte habe ich mir nachgekauft.
Also, bevor wir deinen Exkurs über Musikkassetten anfangen, was ein total lohnendes Thema wäre, möchte ich gleich mal bemerken, dass ich relativ früh mit dem Plattenkaufen angefangen habe. Meine ersten Platten waren so von der Qualität von Kiss und Konsorten, habe ich wirklich heiß geliebt damals. Und einer der allerersten Jazzrock-Platten, die ich mir zugelegt habe, war dann tatsächlich eine von John McLaughlin. Ich glaube, es war damals noch nicht das Mahavishnu Orchestra, es ist dann relativ bald darauf gefolgt. Und ich besitze diese Platten heute noch. Ich, jetzt, wie ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf unser Gespräch, habe ich reingehört und habe die Platten alle sozusagen quasi mit Fingerspitzen in die Hände genommen und habe gedacht, hey, echt cool, ich besitze wahrscheinlich ein paar europäische Erstausgaben und das fühlt sich einfach gut an, diese alten Platten, die 30, 40 Jahre wahrscheinlich schon einen Buckel haben, rauszunehmen. Und gleichzeitig ist mir dann bewusst geworden, dass ich mich schon relativ früh, so wie du, Stefanie, offensichtlich, mit Jazzrock beschäftigt habe. Und das Lustige ist, beim Wiederhören ist mir aufgefallen, dass das, was man dem Jazzrock am meisten vorwerfen kann, und das durchaus zu Recht, dass ihm ein bisschen der Ogu der Zeit anhaftet und vieles davon heute hoffnungslos veraltert klingt. Das gilt für das Mahavishnu Orchestra für mich in keinster Weise. Du spürst natürlich diesen 70er-Jahr-Flair, den das ganze Ding hatte, aber gleichzeitig ist es so, dass das einfach eine total eigenständige Musik ist, die bis heute funktioniert. Und einer der Gründe, warum das für mich so ist, das hast du schon angesprochen, ist, dass die in so vielerlei Weise eigenständig waren. Zum Beispiel waren sie eine der wenigen Jazzrock-Bands, die eigentlich fast ein klassisches Rock-Instrumentarium hatten, keine Bläser, was im Jazzrock eigentlich fast ein No-Go war. Und trotzdem klingen sie, als hätten sie Bläser dabei. Und das Zweite ist das Thema des Ostinato. Also diese immer wiederkehrenden Figuren, diese Melodiefiguren, die dann relativ kurze Themen, die dann immer wieder reproduziert werden in anderen Tonlagen, in anderen Rhythmusvariationen, die was total Hypnotisches haben. Und das ist für mich so richtig typisch Mahavishnu Orchestra. Ich liebe es bis heute und vielleicht sogar mein Lieblingssong aller Zeiten. Oder zwei eigentlich sogar. Zwei meiner 10 wichtigsten Songs sind wahrscheinlich vom Mahavishnu Orchestra. Das eine ist von der ersten genialen Platte In a Mounting Flame, You Know, You Know. Und das zweite ist dann von der zweiten, Birds of Fire, der Open Country Joy. Allein für diese beiden Nummern ist es für mich wert, sozusagen den Jazzrock zu lieben. Und für die Nummern bin ich den John Coltrane, John McLaughlin und seinem Mahavishnu Orchestra dankbar, dass sie auf der Welt sind. Die sind Gott sei Dank, glaube ich, wirklich noch alle da. Und dass sie Musik gemacht haben. Es hätte eigentlich gereicht, diese beiden Nummern zu machen und ich wäre schon glücklich gewesen.
Ja, recht viel mehr ist während das Mahavishnu Orchestra bestanden hat, eh nicht rausgekommen, außer die zwei Platten und die Live-Platte, die ich schon erwähnt habe. Du hast gesagt, du hast neue Platten, also du hast Platten damals gekauft. Ich habe, glaube ich, in den letzten 20 Jahren erst das Mahavishnu Orchestra dann gekauft, nachdem die Kassette längst weg war. Und ich habe sämtliche meiner Mahavishnu-Platte, bis auf eine, die von früher stammt und auf die ich dann auch extra eingehen möchte, sind vom Flohmarkt oder von der Plattenbörse. Und die Covers schauen dementsprechend aus. Ich habe jetzt für diese Sendung, die wir da jetzt gerade machen, die Platten nochmal durchgehört und habe mir, wenn ich die Covers in der Hand gehabt habe, mir gedacht, eigentlich sollte man das alles mal neu nachkaufen. Es ist nur so, dass erstens die Platten eh hervorragend klingen und ob jetzt die Schrift verblasst ist auf dem Cover oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Und zum Zweiten kriegt man die Platten eh nicht. Du kriegst alles auf CD heutzutage, aber du kriegst eigentlich vom Mahavishnu Orchestra schwierig oder nur sehr, sehr teuer etwas auf Platte, auf Discogs eigentlich überhaupt nur gebraucht. Also es gibt eigentlich keine Neuausgaben von dem
Mahavishnu Orchestra. Es gibt keine Reissues, ja. Was total bemerkenswert ist, weil ich glaube, nicht nur die kleine Fangemeinde der Jazzer und der Fusion-Konnoisseure, zu denen wir auch gehören, sondern eine größer werdende Menge von Plattenfans springt das Mahavishnu Orchestra auf. Also ich denke, dass eigentlich ein Reissue überfällig wäre, zumindest der beiden ersten Platten. Und damit bin ich aber eigentlich schon beim für mich
falsch. Zumindest der ersten aller Platten des originalen ersten Mahavishnu Orchester, die sollen alle wieder veröffentlicht werden. Also die ersten beiden Platten hast du schon erwähnt. Between Nothingness and Eternity, da kam im Jahr 2012, aber offensichtlich nur digital, eine Ergänzung raus, die Unreleased Tracks from Between Nothingness and Eternity. Im Grunde ist es Aufnahme von einem Central Park Konzert 1973. Wie das zustande kam, auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen. Ich wünsche mir ein Boxset von dieser gesamten Live-Aufnahme, weil es kommen jetzt Live-Aufnahmen vom Vision Orchestra regelmäßig raus. Ob sie jetzt nur digital rauskommen oder nicht, habe ich nicht verfolgt. Klingen alle grottig, das sind alles Bootlegs, braucht man nicht. Aber Between Nothingness and Eternity ist eine gute Live-Aufnahme und es würde es wert sein, das als Boxset rauszubringen. Und natürlich das, was man 1999 dann rausgebracht hat, das eigentlich reguläre dritte Studioalbum, das im Jahr, zum Zeitpunkt der Entstehung nicht erschienen ist.
Ja, also da würde ich gerne einsetzen und anschließen. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Für mich ist es so, ja, auch für mich gibt es sozusagen drei gültige Platten und dann ist eigentlich alles gesagt. Natürlich die Inner Mounting Flame aus dem Jahr 1972 und die Birds of Fire aus 1973. Und dann, die Geschichte ist wirklich so genial und spannend, dass man
sich... Ich glaube, es ist 71 und 72 gewesen, aber
mag sein.
Bin ein Besserwisser.
Ja, du bist aber ein Besserwisser. Ist nicht von Relevanz, weil relevant ist in dem Zusammenhang, dass die Live-Platte, die sie gemacht haben, nicht zuletzt auch deswegen entstanden ist, weil die wie die Wahnsinnigen dann getourt sind, weil sie extrem erfolgreich waren. Also die Musik ist echt eingeschlagen, das muss man sagen, zu Recht. Das Spannende ist, dass die von dir angesprochene Platte The Lost Trident Sessions, die dann erst
99
rauskommen ist, genau, und erst ein Jahr früher wiedergefunden wurde, ja, die ist im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, vor kurzem ist ja vom John Coltrane wieder was erschienen und es kommen jetzt massenhaft Dinge raus, die sie irgendwo gefunden haben. Das meiste, was heute gefunden wird, sind dann eher, wie soll ich sagen, einzelne Bänder, die dann zusammengeschmissen werden. Das war beim Coltrane bei der letzten Platte meines Wissens auch so, die dann irgendwie künstlich sozusagen zusammengeschmissen werden zu einem Lost Album, was eigentlich nicht stimmt, weil es waren einfach irgendwelche Aufnahmen, dann teilweise sogar Zweit- oder Drittaufnahmen, die man dann zusammenschmeißt. In diesem Falle war es tatsächlich so, die haben ein drittes Studioalbum gemacht im nächsten Jahr und nicht zuletzt deswegen, weil sie sich dann während der Live-Tournee sowas von zerstritten haben und dann sich das erste Mal Vision Orchestra aufgelöst hat, ist doch tatsächlich eine fertige Studioplatte nicht erschienen. Und wenn man sich die anhört, wenn man sich die anhört, dann ist die von der Qualität um nichts schlechter und du spürst auch so richtig, dass die genau dort ansetzt, irgendwo, wo eigentlich die Birds of Fire aufgehört hat.
Ja, also ich habe die Liner Notes jetzt gelesen von den Lost Trident Sessions. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht so, dass die Platte nicht erschienen ist, weil sie zerstritten waren, sondern sie konnten sich nach der Aufnahme nicht einigen, ob die Aufnahmen fertig sind oder ob noch irgendwelche Overdubs notwendig sind.
Das ist so und der klassische Fall der Uminterpretation. Bin eh bei dir. Das will ich Streiten nennen.
Und daraufhin, sie haben eh gestritten. Und daraufhin haben sie beschlossen, na gut, lassen wir das einmal liegen. Machen wir unsere Live-Touren weiter, die offensichtlich relativ erschöpfend waren, weil sie sehr viel auf Tour waren, aber als Live-Band auch ausgezeichnet waren. Und das sieht man in diversen Aufnahmen, die es in diversen Channels gibt am Internet, wie gut sie zusammengespielt haben. Und wie du richtig gesagt hast, Ende 73 haben sie sich dann aufgelöst im Streit und die Tapes sind einfach vergessen worden. Es hat niemand mehr interessiert, jeder hat in die Zukunft geschaut und that's it. Ja. Ja. Insofern ist es natürlich ein Glücksfall, dass das wiedergefunden und veröffentlicht wurde. Nur die Musik an sich hat mich nicht überrascht, weil ich bin ja mit Between Nothingness and Eternity aufgewachsen. Und das, was sie da im Studio eingespielt haben, das haben sie dann auf der Live-Platte rausgebracht. Ja? Trilogy, Sister Andrea und Dream, weiß jetzt nicht, ob das auch auf der Trident Session-Platte war oder war älterer, aber das war auf der Live-Platte. Ja? Insofern aber die Musik gekannt. Ja? Mhm. Ja, natürlich war es interessant, das dann im Studio, in der Studioqualität nachzuhören.
Übrigens ganz spannend ist für mich auch gewesen, das ließ ich aus den Liner Notes herauslesen von den Lost Trident Sessions. Klar, der Mega-Ego war der John McLaughlin, gar keine Frage. Nicht? Der hat die anderen alle unterbuttert. Das waren aber alle sehr kreative Musiker, die eben auch als Komponisten Gehör kriegen wollten. Und derjenige, der das irgendwo für sich am gescheitesten gelöst hat und irgendwie nicht nur diplomatisch, sondern ich würde sagen sehr bescheiden, war der Billy Cobham. Der hat nämlich gesagt, okay, ich setze es nicht durch, weil die anderen hätten es für die Trident Sessions ja durchsetzen wollen, dass sie eben als Komponisten drauf sind. Der Billy Cobham hat
auf Gewinnerin drauf geschissen.
Waren sie dann eben auch. Und der Cobham nicht. Ich glaube, wir müssen nachlesen, ob wirklich stimmt. Der Cobham hat gesagt, ich bringe lieber meine eigene Platte raus. Und er hat genau in dieser Zeit dann sein bahnbrechendes Werk herausgebracht, das ein Jazz-Meilenstein wurde, ein Fusion-Meilenstein wurde, der bis heute Gültigkeit hat. Das ist Spectrum mit der genialen Nummer Stratus und dem absolut genialen Gitarristen Tommy Bolin. Also das hat ja die Jazz-Zeit, die Fusion-Zeit geprägt bis heute wie wenig anderes. Und das ist überhaupt einer von den Nummern, die Stratus, von der ich sage, die ist sowas von zeitlos, die funktioniert heute noch total gut. Und der hat es einfach so gemacht. Und er hat seine Platte rausgebracht, die dann auch ein Mega-Seller wurde. Ja, übrigens möchte ich auch noch
nicht
dazu sagen.
Nicht der einzige.
Nein, nicht die einzige, die wirklich großartig war. Es ist überhaupt so gewesen, dass dieses
das ist keine Gespann, Urteil, aber
die waren aber dermaßen kreativ, die waren sowas von kreativ, dass da rundherum um diese Zeit auch ganz, ganz viel starke Musik entstanden ist und an vielen, was da entstanden ist, waren die dann als Musiker auch beteiligt in anderen Platten.
Hast du denn mitverfolgt, was aus den Musikern geworden ist?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Also ich auch. Also soweit ich mich erinnere, der Einzige, glaube ich, der irgendwann sein Musikinstrument an den Nagel gehängt hat, ist der Bassist gewesen.
Genau.
Ja. Alle anderen haben weitergemacht. Ich meine, John McLaughlin wissen wir ja.
Der Bassist ist Rick Laird oder Laird.
Was mich erstaunt hat, ist, dass der Billy Cobham mehr als 20 Solo-Alben gemacht hat.
Ja,
kann das stimmen?
Sind an mir
vorbeigegangen.
Ganz ehrlich, das meiste davon ist Verzichter, weil der ist dann sehr rasch eigentlich reingekippt in diesen typischen, beliebigen Jazzrock, den ich zumindest gar nicht brauche und ich glaube, so wissen, dass du ihn auch nicht brauchst.
Ja.
Das absolut zeitlos gültige Werk ist das bereits genannte Spectrum gewesen. Dann kommen vielleicht noch zwei, drei und der Rest ist dann eher schon Kaufhausmusik.
Zu Jerry Goodman, dem Violinisten, kann ich wenig sagen. Ich weiß nur, was der dann gemacht hat.
Na, der hat als Studiomusiker weitergearbeitet. Übrigens auch immer wieder, obwohl sie ja eben so zerstritten waren, wie man nachlesen kann, haben die sehr wohl miteinander noch weiter Musik gemacht. Der Jerry Goodman zum Beispiel auf einer wirklich großartigen Platte von John McLaughlin. 5 Jahre später, im Jahr 1977/78, hat der John McLaughlin die Electric Guitarist herausgebracht, die auch eine großartige Platte ist, ein Best-of, wo er durchaus auch wieder, ich glaube, bis auf den Rick Laird, den Bassisten, alle anderen wieder versammelt hat auf der Platte. Und da spielt er Jerry Goodman, wie auch auf diversesten anderen Platten, wo man ihn nicht zuordnen würde. Der war ein ganz großartiger Musiker und die Geige ist wahrscheinlich von ihm wie von wenigen anderen auch wirklich so großartig eingesetzt worden. Für mich persönlich ist er sogar cooler als der Jean-Luc Ponty, aber das ist Geschmackssache.
Ja, das ist er sicher. Der geht mir eigentlich auf die Nerven. Übrigens, divers kann man nicht steigern. Ja.
Heute machen wir aber eine kleine Deutschstunde. Mein lieber Herr Besserwisser, großartig.
Gut. Ich würde zum Jan Hammer noch was sagen. Zu dem habe ich, also abgesehen vom John McLaughlin, am meisten Bezug, weil ich hatte mal eine Platte vom Jan Hammer. Also wie immer man ihn ausspricht. Ja. Ich bleibe immer bei Jan Hammer. Klingt so niederländisch.
Ich glaube, der kommt aus Polen.
Ja, kann sein. Die hieß jedenfalls Oh Yeah. Ich habe sie nimmer. Ich habe sie jetzt vor kurzem nachgehört. Ich habe sie zu Recht nimmer. Sie ist nicht wirklich gut. Aber was der Jan Hammer gemacht hat, so 77, ist, dass er mit der Jeff Beck Group zusammengekommen ist, also mit dem Jeff Beck. Mhm. Und es gibt aus dieser Zeit wirklich ein hervorragendes Live-Album. Die Jeff Beck Group ist mit Jan Hammer. Habe ich noch zu Hause. Ist wirklich super. Aber Jan Hammer hat sicher in seinem Leben am meisten verdient von allen.
Genau.
Indem er was gemacht hat, sag's.
Nein, den Titeltrack von Miami Vice.
Ja, genau.
Der auch wirklich sehr cool ist, muss man sagen. Aber das ist auch das ist für mich das interessante und traurige Schicksal von Jan Hammer, dass er eigentlich in Wirklichkeit bei seinen Soloalben, naja, ich möchte fast sagen, Dreck gemacht hat. Das Einzige, was er ganz genial gemacht hat, war eben den Miami Vice Soundtrack und dann seine Beteiligung im Mahavishnu Orchestra. Übrigens auch bei anderen Platten als Sidemen. Ich habe jetzt einige im Kopf von der Musik her, aber ich weiß nicht so genau, welches sind. Der Jan Hammer ist immer dann, wenn er nicht unter eigenen Namen aufgetreten ist, großartig gewesen. Für mich ist er zum Beispiel auch einer der ganz, ganz prägenden Figuren beim Mahavishnu Orchestra. Seine Licks, die er da spürt und
das wollte ich eigentlich als nächstes Thema ansprechen. Du hast im Grunde ja drei Solisten im Mahavishnu Orchester, die sich abwechseln und einander den Ball zuspielen. Ja, das ist die Gitarre, das ist die Violine und das sind die Keyboards. Ja, und alle drei sind großartig.
Also Moment,
ich bin ja fertig. Ja. Dem Rick Laird, also dem Bass, weiß nicht, das ist natürlich ein Fundament, das wichtig ist. Aber den richtigen Groove gibt nämlich dann noch der Billy Cobham dazu.
Ja, darum hätte ich widersprechen wollen. Für mich ist der Billy Cobham zumindest der vierte Solist in dem Ensemble.
Nein, es gibt keine Schlagzeug-Soli.
Moment, ich rede fertig. Ja, heute können wir es. Die komplexen
Metern,
die der da spielt, die sind für mich irgendwie
unschlagbar. Aber es ist dieses Soundpattern, das er zugrunde legt, um dem anderen dreien die Möglichkeit zu geben, darauf zu solieren, ja, oder sich den Ball zu spielen. Billy Cobham ist eminent wichtig für das Mahavishnu Orchester. Stimme dazu.
Absolut.
Ja, aber er ist kein Solist in dem Fall.
Ja. Naja, also
was ja auch gut ist. So, wer braucht das Schlagzeugsolo im Mahavishnu Orchester? Niemand.
Naja, also du siehst das Schlagzeugsolo. Ja. Für mich ist es dort, wo Fusion wirklich gut war, haben sie das gemacht, was der Joe Zawinul bei Weather Report so prägend gesagt hat. Bei uns ist es so, dass eigentlich keiner soliert und alle gleichzeitig solieren. Und das ist aber auch das, was für mich den wirklich guten Fusion, ausgehend von Miles Davis, und die wirklich guten Fusion-Gruppen ausgemacht hat. Dass die ein ganz, ganz starkes Ensemblewerk hingelegt haben und sich quasi nicht, wie es im klassischen Jazz üblich ist, von einem Solo zum nächsten gehandelt haben, sondern in Wirklichkeit eigentlich miteinander als einen Klangkörper improvisiert haben und mehr oder weniger sozusagen quasi dann, wie es beim Mahavishnu Orchester auch sehr, sehr stark erlebbar ist, finde ich, da ein gewisser Musikrausch entsteht sozusagen, ein Musikklangkörper, wo man sich wirklich konzentrieren muss, um zu erkennen, dass die miteinander sehr, sehr komplex zusammenspielen und das, was die machen, eigentlich tatsächlich dem entspricht, was der Joe Zawinul gesagt hat, irgendwo solieren sie alle gleichzeitig.
Ja, hast du denn die Phase 2 oder das Mahavishnu Orchestra 2 mitverfolgt?
Naja, eher vom Weghören. Ich muss ganz ehrlich sagen, was dann da später gekommen ist, das hat mich alles nicht mehr wirklich überzeugt.
Ja, und jetzt muss ich dir leider vehement widersprechen.
Na bitte, schau spannend.
Und zwar deswegen, weil ich komme jetzt auf das Album zu sprechen, das Originalalbum von damals ist. Und es ist, wir haben ja erwähnt, das Mahavishnu Orchester hat sich aufgelöst Ende 1973, also die Originalbesetzung. Und John McLaughlin hat sofort das Mahavishnu Orchester neu gegründet, das unter dem gleichen Namen firmiert hat, nicht unter Mahavishnu 2, wie bei Amon Dhul zum Beispiel, sondern es ist halt unter demselben Namen weitergelaufen. Und 1974 ist gleich auch das erste Album erschienen und das ist eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsalben von Mahavishnu Orchester. Das kenne ich von damals. Das heißt Apocalypse. Und das Besondere an dem Album ist, dass es mit dem London Symphony Orchestra aufgenommen wurde. Und ich kann mich erinnern, wie ich das Album damals gekauft habe, habe ich es wegen dem Namen gekauft, Mahavishnu Orchestra. Und war dann eigentlich nicht sicher, ob das dasselbe Mahavishnu Orchestra ist wie Between Nothingness and Eternity. Bin dann irgendwie wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, naja, das ist jetzt irgendwie ein Nachfolger, weil den John McLaughlin gibt es auf beiden Alben, aber sonst ist das eine Album sowohl von den Musikern als auch vom Konzept her komplett anders. Und wenn du dich da reinhörst in das Apocalypse, findest du wunderschöne Musik. Es sind zwei Dinge sehr anders als im originalen Moravish. Ne? Das erste ist, es kommen erstmals die Stimmen dazu. Also es gibt Gesang auf dem Album. Und das zweite ist, dass das London Symphony Orchestra einen Soundteppich macht, der natürlich ist. Im Vergleich zum Synthesizer-Soundteppich, den das frühere Maravishna Orchester gemacht hat. Und insofern klingt das Ganze ein bisschen organischer und natürlicher dadurch. Ich gebe da recht mit dem, dass die Qualität schlecht geworden ist, ist eben auf dieses eine Album mit dem London Symphony Orchestra. Ich glaube, ich weiß, oder ich hätte eine Erklärung daran, woran es liegt. Ja. John McLaughlin hat in dem ersten Maravishna Orchester adäquate Gegenspieler gehabt, die ja dann auch aufgrund dessen, dass sie sich behaupten wollten, das Ganze zur Explosion gebracht haben. Und dann hat er sich einfach Musiker gesucht, die ihn begleiten. Ja. Und ich habe mir, wenn du dir, also mir ist es zumindest so gegangen, wenn du jetzt reinschaust in YouTube zum Beispiel und irgendeine Live-Aufnahme aufrufst zum Mischorchester, es ist schon ein bisschen befremdlich, wie der John McLaughlin da darstellt mit seiner zweihalsigen Gitarre. Diese sechsseitige und die zwölfseitige, das kennt man im Grunde nur von irgendwelchen Heavy Metal oder Heavy Rock Bands.
Und von Led Zeppelin.
Ja, okay, die sich einen abgegeigt haben. Stimmt, du hast recht, ja. Ausnahme ist Jimmy Page. Und wenn man die Musik dann hört, denkt man, es ist eh gerechtfertigt. Aber das übertragen jetzt auf die Zukunft, ja, wo der John McLaughlin dann einfach das gemacht hat, was er wollte mit seinen Begleitmusikern, es gab kein Korrektiv mehr. Den Eindruck hatte ich.
Mhm.
Ja?
Ich geb dir,
und damit ist beliebig.
Ich gebe dir vollkommen recht, es ist eigentlich so, aber vielleicht ist genau das, was ich beim Maravishna Orchestra so beglückend empfinde, dass die ein bisschen sozusagen quasi ein Window of Opportunity gekriegt haben und genutzt haben. Lang hat es eh nicht funktioniert, aber irgendwo miteinander einfach wahnsinnig gut zu funktionieren, obwohl ich den Ausdruck jetzt nicht besonders schön finde, aber sie haben einfach irrsinnig gut funktioniert. Und das ist übrigens etwas, was mir beim John McLaughlin ganz generell auffällt. Der ist ein mega Egomane und wie du richtig sagst, wenn sich der mit seinem zweihalsigen Instrument dahinstellt und anfängt zu nudeln, wie er es ja leider Gottes viel zu oft in seiner Karriere gemacht hat, und das ist fast nicht anzuhören, wenn er dann einfach Speed-Gitarre spielt, aber er hat es trotzdem geschafft, einzelne Phasen zu haben, wo er so großartig Musik gemacht hat, dass man einfach nur wieder in die Knie kam. Das ist die Phase mit Miles Davis gewesen. Das ist sein erstes Album gewesen, das es ja wert wäre, dass wir uns vielleicht einmal die Extrapolation näher betrachten, vielleicht sogar in einem ganzen Jazzgespräch. Und das ist insbesondere das Maravishna Orchestra. Die haben einfach miteinander als Klangkörper irrsinnig gut funktioniert. Selbst in der Zeit, wo sie dann offensichtlich bereits zerstritten waren, diese Live-Phase, wo sie einen Live-Gig an den anderen angeschlossen haben. Aber wenn sie dann auf der Bühne waren, dann ist der ganze Streit vergessen gewesen.
Unser Extrapolation habe ich vorgestern in der Hand gehabt. Unser Hamster hat mein Cover angefressen.
Oh, ey, das ist bitter. Das ist bitter. Neu kaufen.
Wenn es es gibt.
Ja, ich glaube, die kriegt man schon. Das ist eine von den Platten, die du wahrscheinlich sogar sowohl auf Vinyl als auch auf CD jetzt nachkaufen kannst. Weil das ist
mal
sicher ein zeitloser Klassiker gewesen.
Mal sehen, ja, allerdings. John McLaughlin, ich habe dann auch kurz gedacht an diese wahnsinnig erfolgreiche Aufnahme ist Friday Night in San Francisco, wo sich drei Super-Gitarristen unter Anführungszeichen treffen. Und warum ist die Platte so erfolgreich? Du kennst sie wahrscheinlich, ne?
Nein, das ist selbstverständlich, ja. Wobei man sagen muss, das war nicht nur eine Platte, sondern das waren sozusagen die Super-Gitars aus der Zeit, so wie die drei Tenöre, die miteinander gespielt haben. Und dann ist das Zepter weitergegeben worden, weil in Summe gesehen hat da der John McLaughlin mitgespielt, der Eldie Meola hat mitgespielt, der Paco de Lucia und ich glaube, der Larry Correll war auch noch dabei und dann...
Nein, es waren nur die drei, glaube ich.
Ja, der Larry Correll war jedenfalls, glaube ich, auch dann irgendwo in einer späteren Zweitbesetzung dabei. Also ich anerkenne, dass das was sehr Eigenständiges war zur damaligen Zeit, mir hat es nie wirklich gefallen, weil das ist genau das gewesen, was der John McLaughlin alleine dort, wo er seine Egomanie ausleben konnte mit seinen diversesten Mitspielern, die er dann missbraucht hat, ausgelebt hat, dieses wie blöd sozusagen zu zeigen, ach Gott, was sind wir doch großartige Techniker auf der Gitarre. Wobei, ich möchte niemandem zu nahe treten, denen, denen es gefällt, schön, dass es euch gefällt, es ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage.
Also ich finde es genauso mühsam wie du. Mhm. Ich denke, dass also für mich zumindest die einzigen Alben, die man in der Spätphase von John McLaughlin hören kann, diejenigen sind, wo er mit indischen Musikern zusammenspielt. Und zwar deswegen, weil die ihn in seine Schranken weisen. Die sind nämlich, wenn sie wollen, viel schneller als er. Ja. Und eigentlich auch viel besser als er.
Ja.
Und da wird die Egomanie ein bisschen begrenzt. Sagen
wir mal so. Ja. Du, Stichwort viel besser, da möchte ich auch noch was sagen, als einer, der selber auf der Gitarre dilettiert. Weil der John McLaughlin ja immer wieder auch als einer von den größten Gitarristen aller Zeiten, neben diversesten anderen, die wahrscheinlich genauso fragwürdig zu diesem Titel kommen, weil der wirklich großartig Gitarre spielt, teilweise sind sogar diverse Studiomusiker im Verborgenen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Der John McLaughlin hat wahrscheinlich in der Zeit seiner Karriere immer wieder Phasen gehabt, wo er auch so viel geübt hat, dass er auch als Techniker wirklich großartig war und sozusagen in Summe gesehen ein sehr, sehr perfekter Gesamtmusiker und Gesamtgitarrist, aber ein wirklicher Supergitar war er eigentlich nie. Was den John McLaughlin für mich viel mehr ausgezeichnet hat, ist, dass er einfach extrem kreativ ist und dass er trotz seiner Egomanie es schafft, dann in seinen Ensembles, dann wenn die Leute nicht mehr streiten können miteinander, weil sie auf der Bühne miteinander funktionieren müssen, ob es jetzt im Studio ist oder eben auf der Live-Bühne, dann nimmt er sich ganz offensichtlich zurück und wird sehr, sehr kreativ. Und das ist das, was ich an ihm sehr, sehr schätze.
Ja, hast du Beispiele dafür?
Ja, angefangen von seinem wunderbaren Extrapolation, wo er unter anderem mit dem John Sermon am Saxophon einfach so ein feines, geniales Ensemble bildet. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß, dass du da nicht so wahnsinnig überzeugt bist davon, aber ich habe es jetzt gerade nochmal angehört. Der Tony Williams Lifetime, da spielt er eben mit dem Tony Williams zusammen und am Keyboard ist der Larry Young. Und was sie sich da gegenseitig zuwerfen, das ist so großartig. Und bei Miles Davis ist übrigens das Gleiche gewesen. Also wie der John McLaughlin bei Miles Davis einfach dann intuitiv spürt, was der jetzt hören will. Und er gibt es ihm. Aber es ist nicht das, was der Miles Davis hören möchte, sondern es ist das, was der John McLaughlin ihm jetzt geben kann, aus dem Innersten. Also das finde ich ganz, ganz großartig.
Mhm. Ja, mit den Lifetime-Aufnahmen habe ich insofern ein Problem, weil du hast es ja heute erwähnt, im Vorfeld, Jack Bruce spielt da mit. Ja. Ich finde, dass das überhaupt nicht passend ist. Also es sind da drei großartige Jazzmusiker und der Jack Bruce. Mhm. Ich finde das Bassspiel auf den Alben einfach nicht passend. Ja, ich weiß nicht, irgendwas stört mich an den Alben. Ich kann das nicht sagen, vielleicht ist es das, vielleicht ist es
naja,
also ein Zusammenspiel anderer Dinge.
Das sind eigentlich zwei Lifetime-Platten, die Anfang der 70er entstanden sind, die aus meiner Sicht wirklich bemerkenswert sind. Das ist die zweite ist Turn It Over, wo der Jack Bruce mitspielt. Die erste, Emergency, da spielt er gar nicht mit. Da sind wirklich nur der Tony Williams, der Larry Young und der John McLaughlin zu dritt drauf. Und dort funktioniert das auf jeden Fall für mich sehr organisch. Mhm. Gibt er recht, dass das bei der Turn It Over, die ist dann schon sehr viel mehr jazzrockiger. Und da ist der Bruce ein bisschen ein, also Fremdkörper ist zu viel gesagt, aber einer, der dazukommt. Wobei ich auch das eigentlich sehr spannend finde. Genau das macht für mich teilweise ja gerade die Fusion-Musik aus, dass es teilweise sehr sperrig wird und immer wieder zwischen Jazzrock und klassischen Jazz und Rock und diversen anderen Genres so ein bisschen hin und her changiert.
Mhm. Naja, vielleicht noch ein Wort zum Billy Cobham, der ja nicht nur viele Solo-Alben gemacht hat, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Sondern der ja auch, glaube ich, seine Brötchen verdient hat als Session-Musiker, als Gastmusiker. Ich weiß zum Beispiel, dass er mit dem George Duke auftreten ist in den 70er Jahren. Und da, ich glaube, da gibt es auch Aufnahmen dazu. Aber eigentlich ist er eigentlich nicht ein unterschätzter Schlagzeuger oder ist er überschätzt?
Also der Billy Cobham ist, es ist eine, finde ich, eine gute Frage, die aber sehr rasch beantwortbar ist. Der Billy Cobham ist aus meiner Sicht weder unterschätzt und noch weniger überschätzt, weil es ist einfach ein ganz, ganz genialer, intuitiver Schlagzeuger mit einer hervorragenden Technik, vielleicht sogar, aber ich bin natürlich da, ich bin kein Schlagzeuger, aber ich glaube, dass der sogar einer der besten Schlagzeuger der Welt ist, in dem, was er tut, technisch wirklich ganz, ganz versiert. Bei Billy Cobham hätte ich eher das Problem, dass er in der Wahl der Mittel, weil er ist auch als Komponist einfach großartig gewesen, mit der Wahl der Mittel ist er dann oft beliebig geworden. Also wie er dann eigentlich seine Technik anwendet und seine Themen dann mehr oder weniger sozusagen einer Mainstream-Produktion zuführt in den späteren 70er und Anfang der 80er Jahre, das würde ich eher befremdlich finden. Was der allein am Schlagzeug gemacht hat, ist auch schon deswegen so genial, finde ich, weil der das so dezent im Hintergrund gemacht hat. Überall dort, wo Cobham dann sozusagen quasi draufsteht, wenn du dann das Mitmusiker liest, wenn du es genau hinhörst, sagst du sofort, das ist typisch Cobham und das ist typisch komplex Cobham.
Ich habe die Frage bewusst gestellt, weil ich eben schon der Meinung bin, dass er wirklich einer der besten Schlagzeuger ist, das Jazz, aber er ist kein Leadmusiker. Das heißt, in jeder Begleitung ist er hervorragend, aber als Leader sozusagen oder als einer, der Platten macht, war er eigentlich nicht gut. Und ich weiß, das Spektrum ist hoch gelobt und heute noch, und ich habe sie auch zu Hause, ich habe es vor kurzem, also jetzt nicht anlässlich unseres Podcasts, sondern irgendwann einmal vor ein, zwei Monaten gehört, ich konnte es eigentlich nie mehr hören. Ich habe es einfach nur mühsam gefunden.
Ja. Spannend, ja. Na gut, aber da muss ich sagen, das geht mir eigentlich mit allen Jazzrockplatten, inklusive des Mahavishnu Orchestras, so, dass ich mich dann teilweise durch gewisse Nummern durchquälen muss, wo ich sage, denen haftet die Zeit aber sowas von an. Aber dafür gibt es dann wieder jede zweite, dritte oder manchmal eben nur jede vierte Nummer auf der Seite, die dann sowas von genial ist und bis heute funktioniert über viele Jahrzehnte. Gerade beim Mahavishnu Orchestra habe ich meine Lieblinge auch schon genannt, von denen ich hoffe, dass der eine oder andere reinhört. Stefan, hör sie dir bewusst an. Wie gesagt, auf der ersten, auf der Inner Mounting Flame, You Know, You Know.
Und ich kenne den Song, den kenne ich schon so lange, ja. Und man kennt ihn ja sofort.
Mhm. Ja, er ist also sowas von prägnant. Und
ist er auch bei jedem, ist er im Live-Repertoire gewesen, immer. Stimmt. Und ich find auch, weil er immer gesagt hat, die erste Platte ist die beste, und das finde ich gar nicht. Also ich finde die zweite absolut ebenbürtig der ersten.
Absolut, ja.
Und ich finde auch die dritte, also die Trident Sessions ebenbürtig. Es ist halt einfach eine andere Musik dann ein bisschen geworden. Aber im Grunde sind alle drei Alben großartig. Und wie wir am Anfang schon erwähnt haben, es wäre wert, sie wieder zu veröffentlichen.
Ja.
Auf einem also vernünftigen
Mit diesem Konsens, und der Ansage, würde ich sagen, könnten wir uns ja heute aus unserem Gespräch begeben. Was meinst du?
Ja, begeben wir uns aus dem Gespräch und widmen wir uns dem widmen wir uns dem Wochenende.
Widmen wir uns dem Wochenende und dem Musik hören. Servus, genau. Stefan.
Servus.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.